Abschnitt 12.4 Neuro- und psychophysiologische Ansätze. Neuro- und psychophysiologische Ansätze beschäftigen sich mit der Frage, welche zentralnervösen und peripheren Strukturen und Prozesse an Emotionen beteiligt sind. Unter zentralnervösen Strukturen versteht man dabei die verschiedenen Teile des Gehirns und des Rückenmarks. Mit peripheren Strukturen sind in diesem Fall zum Beispiel die Eingeweide, das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur gemeint. Während Vertreter einiger dieser Ansätze über korrelative Aussagen nicht hinausgehen, machen andere explizit Aussagen über Kausalzusammenhänge. Dabei geriet vor allem die Frage in den Fokus der Aufmerksamkeit, ob die Aktivitäten zentralnervöser und peripherer Strukturen die Ursache oder die Folgen von Emotionen sind oder ob das eine lediglich eine Begleiterscheinung des anderen ist. Unterabschnitt 11.4.1 Der Klassiker und die Folgen, die James-Lange-Theorie. Die bis heute wohl berühmteste psychophysiologische Emotionstheorie stammt von dem amerikanischen Psychologen William James. Er veröffentlichte fast zeitgleich mit dem Dänen Carl Lange die provokante These, dass physiologische Reaktionen wie Zittern oder motorische Reaktionen wie Fliehen und Schlagen nicht die Folge, sondern die Ursache von Gefühlen sind. In seinen Worten: We feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, and it is not that we cry, strike or tremble because we are sorry, angry or fearful, as the case may be. Der Kern der Theorie ist die Aussage, die bewusste Empfindung körperlicher Veränderungen sei mit der Emotion identisch. Genau genommen hatte James dabei die subjektive Komponente der Emotion, nämlich das Gefühl, im Blick. Damit sind körperliche Veränderungen notwendig und hinreichend für das emotionale Erleben. In der frühen Version seiner Theorie geht James zudem davon aus, dass die körperliche Veränderung und somit das emotionale Erleben unmittelbar auf die Wahrnehmung eines emotionsauslösenden Reizes folge. Diese Vermutung brachte James Kritik ein. Worcester bezweifelte zum Beispiel das quasi reflexartige Auftreten von Flucht und somit Furcht beim Anblick bestimmter Reize. Zwischen dem Reiz und der darauffolgenden körperlichen Veränderung sei vielmehr ein Bewertungsprozess zu vermuten. Nur wenn man einen Reiz tatsächlich als bedrohlich einschätze, folge eine entsprechende körperliche Veränderung. Mit diesem Aspekt wird bereits der zentrale Punkt kognitiver Bewertungstheorien angesprochen. Siehe Abschnitt 12.5, die erst viele Jahre später formuliert und diskutiert wurden. Es war Walter Cannon, ein ehemaliger Student von James, der dessen Annahme zu widerlegen suchte, körperliche Veränderungen seien notwendig und hinreichend für emotionales Erleben. Gegen die Notwendigkeit sprechen aus Cannons Sicht tierexperimentelle Befunde, die zeigen, dass emotionale Reaktionen auch dann noch zu beobachten sind, wenn aus den Eingeweiden keine Informationen mehr zum Gehirn weitergeleitet werden können, weil entsprechende Nerven durchtrennt wurden. Allerdings sind emotionale Reaktionen, wie zum Beispiel ein bestimmter Gesichtsausdruck oder eine bestimmte Körperhaltung, nicht mit dem bewussten Erleben von Emotionen gleichzusetzen, um das es James ja primär ging. Der Notwendigkeitsannahme widersprechen zudem Befunde, nach denen die Eingeweide relativ langsam reagieren und zudem die Information verhältnismäßig lange braucht, um das zentrale Nervensystem zu erreichen. Wären körperliche Veränderungen notwendig für das emotionale Erleben, müssten sie diesem vorangehen. Die Latenzzeit für die Reaktion von Eingeweiden scheint tatsächlich relativ lang zu sein. Allerdings ist es äußerst schwierig, die Latenz für emotionales Erleben zu bestimmen. Studien, in denen man dies versucht hat, sprechen eher für Cannons Kritik, da das emotionale Erleben aufzutreten scheint, bevor die Eingeweide reagieren. Hinreichend könnten körperliche Veränderungen für emotionales Erleben Cannon zufolge deshalb nicht sein, weil dies voraussetzt, dass jedem spezifischen emotionalen Erleben ein spezifisches körperliches Reaktionsmuster zuzuordnen ist. Eine solche Zuordnung ist bislang noch nicht sicher gelungen, auch wenn sich vereinzelt Emotionen wie zum Beispiel Furcht und Ärger voneinander unterscheiden lassen. Reichten körperliche Veränderungen für die Entstehung des Emotionserlebens aus, müsste es darüber hinaus möglich sein, solches Erleben hervorzurufen, indem man körperliche Veränderungen künstlich herbeiführt. Dies könnte zum Beispiel durch die Gabe bestimmter Substanzen wie Adrenalin geschehen. dafür, dass durch solche Substanzen tatsächlich echte Gefühle entstehen, gäbe es nach Cannon keine ausreichenden Belege. Cannons Kritik hat viel weitere Forschung angeregt, auch wenn sie sich an einigen Stellen nicht als haltbar erwiesen hat. Die Kritikpunkte an James' Theorie einerseits und der aufstrebende Behaviorismus andererseits mögen ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass die Theorie längere Zeit aus dem Blickfeld geraten ist. In den 1970er Jahren kam es jedoch zu einem Revival. Die später sogenannten Neo-Jamesianer interessierten sich nun dafür, welchen Einfluss zum Beispiel Gestik und Mimik auf das emotionale Erleben haben. Es konnte seitdem in zahlreichen Studien gezeigt werden, dass die willkürliche Kontraktion bestimmter Gesichtsmuskeln bzw. bestimmte Körperhaltungen tatsächlich das emotionale Erleben beeinflussen können. Besonders beeindruckend zeigte sich dies in einer Studie von Strack et al. Studie von Strack et al. 1988. Unter dem Vorwand, die ungewöhnliche Verwendung von Alltagsgegenständen untersuchen zu wollen, wiesen Strack und seine Mitarbeiter ihre Probanden an, einen Stift entweder zwischen den Zähnen, zwischen den Lippen oder mit der nicht dominanten Hand zu halten. Probieren Sie die drei Möglichkeiten am besten einmal aus. Beim Halten mit den Zähnen werden die Gesichtsmuskeln angespannt, die auch beim Lächeln aktiv werden, während das Halten mit den Lippen das Anspannen genau dieser Muskeln unmöglich macht. Während der Halteperiode sollten die Probanden verschiedene Tätigkeiten ausführen. Dazu gehörte auch die Beurteilung von Cartoons. Es zeigte sich, dass die Probanden die Cartoons am lustigsten einschätzten, wenn sie den Stift mit den Zähnen hielten, und am wenigsten lustig, wenn sie ihn mit den Lippen hielten. Studie Ende. Diese Studie steht exemplarisch für eine Reihe von Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Damit ist James' Aussage, dass körperliche Prozesse notwendig für emotionales Erleben sind, allerdings nicht zweifelsfrei belegt. Die Studien sprechen aber zumindest für einen Einfluss körperlicher Prozesse auf emotionales Erleben. Dieses Thema hat in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Unterabschnitt 11.4.2 Neurophysiologische Grundlagen von Emotionen aus heutiger Sicht. Seit James haben sich die sogenannten neuropsychophysiologischen Ansätze entscheidend weiterentwickelt. Diese Entwicklung ist wegen der zum Teil äußerst aufwendigen Messmethode eng an die Entwicklung entsprechender Technologien gebunden. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts machte es der technische Fortschritt zunehmend leichter, physiologische Maße wie Puls oder Atemfrequenz zu erfassen und auf psychische Phänomene zu beziehen. Heute kann man Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomographie, FMRT, und der Positronemissionstomographie, PET, erfassen, wie sich bei der Darbietung zum Beispiel emotional relevanter Reize, Blutfluss und Stoffwechselvorgänge in bestimmten Hirnarealen verändern. Man kann somit Aussagen darüber machen, welche Hirnareale an der Verarbeitung von und der Reaktion auf emotionale Reize beteiligt sind. Somit leistet diese Art von Verfahren einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung von Emotionen. Kritiker dieser Methoden merken in diesem Zusammenhang aber an, dass die genaue Verortung psychischer Prozesse allein wenig zum Verständnis dieser Prozesse beiträgt. Es ist deshalb wichtig, sich nicht auf die Messungen von Hirnaktivitäten zu beschränken, sondern diese mit experimentellen Methoden zu kombinieren. Was die Orte emotionalen Geschehens betrifft, kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass vor allem jene Hirngebiete daran beteiligt sind, die auch aktiv sind, wenn Lebewesen mit Belohnungs- und Bestrafungsreizen konfrontiert werden. In der Entstehungsgeschichte des Menschen bereits früh entwickelte, tief im Inneren des Gehirns gelegene Strukturen, wie Teile des Zwischenhirns und des Mittelhirns, werden bei emotional relevanten Reizen aktiv. Aber auch Teile des entwicklungsgeschichtlich später entstandenen Großhirns sind am emotionalen Geschehen beteiligt. Im Zwischenhirn befinden sich Strukturen wie der Thalamus, der Hypothalamus und die Hypophyse. Über den Thalamus laufen alle eingehenden Informationen, außer diejenigen, die über den Riechnerv kommen. Der Thalamus steht über den Hypothalamus und die Hypophyse mit dem vegetativen Nervensystem in Verbindung. Über diese Verbindung werden Nervenimpulse unter anderem in Hormonausschüttungen umgesetzt und beeinflussen so zum Beispiel den Blutdruck, die Körpertemperatur und die Magen-Darm-Tätigkeit. Man kann also sagen, dass das Zwischenhirn für die körperlichen, hormonellen und vegetativen Komponenten von Emotionen mitverantwortlich ist. Vom Großhirn sind unter anderem der Frontallappen, Stirnlappen und die Temporallappen, Schläfenlappen, an emotionalen Vorgängen beteiligt. Dabei sind die rechts und links unter den Schläfenlappen liegenden Mandelkerne, Amygdalae, von besonderer Bedeutung. Sie erhalten über den Thalamus von den Sinnesorganen eingehend Informationen, sowie die Informationen vom Riechnerv direkt und haben eine wichtige Funktion bei der emotionalen Bewertung von Reizen. Zudem schließen sie sich an die ebenfalls paarig angelegten Hippocampi an. Der Hippocampus ist eine Struktur, der eine wichtige Funktion bei Gedächtnisprozessen spielt. Eine Schädigung der Mandelkerne führt zu einer Beeinträchtigung der emotionalen Bewertung von Reizen. Die in das emotionale Geschehen eingebundenen Hirnstrukturen werden häufig auch als limbisches System bezeichnet, weil sie den Hirnstamm wie einen Saum, Limbus, umschließen. Siehe Abbildung 12.1 im gedruckten Buch.